PPR Superflex, Titan Premium, Trey Sermon oder Sam Darnold?
Trey Sermon.
Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Ich sehe, noch ist es hell bei dir im Zimmer. Sind mittlerweile die Plissés schon da oder wirst du wieder im Dunkeln sitzen heute im Verlauf des Abends?
Ich werde noch im Dunkeln sitzen, aber es kann sich nur noch um Tage und Wochen handeln. Also
okay.
Aber es geht mittlerweile alles voran. Ich war am Wochenende sogar in einem Möbelhaus und wir liegen mittlerweile bei einer Inzidenz von 19 oder sowas. Also
yes.
Sieht echt ganz gut aus. Dementsprechend konnte man sogar ohne Test und alles ins Möbelhaus. Also es ist wirklich so fast sowas wie Normalität, kann man sagen.
Ja, ja, absolut. Das ist so. Das ist echt sehr geil. Ich war hier noch, als die Außengastro aufgemacht hat hier in München, war erst noch Testpflicht, war ja auch hier am Nockerberg und so beim Testen. Das ist teilweise, ist auch so unterschiedlich, wie die halt die Tests nehmen, gell? Bist du mal bei der Teststation oder der, je nachdem, wie der gerade drauf ist, rammt er dir das Ding entweder bis hinter ins Hirn oder er bohrt dir ein bisschen in der Nase. Das ist schon...
Ja, das ist alles andere als angenehm.
Ja, das stimmt. Ach ja, so ist es. Aber sehr gut, dass wir zurück zur Normalität kommen. Für uns in Dynasty ist das eh völlig egal. Unsere Fantasy-Football-Teams können wir auch während Corona wunderbar managen. Da können wir Abstand einhalten und alles. Jetzt schauen wir mal drauf. Diese Woche geht es besonders darum, wir müssen natürlich immer dabei bleiben, menschlichen Kontakt, soziale Kontakte, alles müssen wir, gehört dazu, zu dem, was wir heute machen. Überleitung des Todes, ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben dabei. Es geht ums Trading, ja, also Trading, wie funktioniert das, wie macht man das am besten, was sind unsere Strategien, warum tradest du überhaupt, wann und mit wem? Und das ist eine Kunst für sich. Ich glaube, am Ende der beste Dynasty-Spieler wird sich wahrscheinlich genau in dem Bereich sein Edge dazu verdienen, oder? Wie siehst du das? Was ist wichtiger? Spieler richtig einordnen und ranken oder traden können?
Traden können, weil du kannst du ja deinen scheiße eingeordneten Spieler gegen einen gut eingeordneten Spieler traden, wenn du es drauf hast. Also nein, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem, aber ich glaube, der aktive und gute Trader hat schon auf jeden Fall eine massive Edge gegenüber anderen Mitspielern.
Genau, du kannst immer, es gehört dazu, Marktwerte zu beobachten, immer zu evaluieren, welcher Spieler passt noch zu meinem Roster, welcher ist aktuell, ja, vielleicht zu viel wert dafür, ja, was er mir im Moment bringt und so weiter. Aber das bringt dir ja alles nichts, wenn du das gut analysieren kannst, wenn du auf der anderen Seite es nicht schaffst, diese Spieler auch an andere zu verkaufen, beziehungsweise andere zu überzeugen, dass es auch in ihrem Interesse ist, ja, einen Deal zu machen. Und jetzt lass uns vielleicht mal reinstarten in das Ganze, was ja gar nicht so, gar nicht so leicht ist. Warum überhaupt... Also warum tradest du überhaupt? So dieses, wie bringt man jetzt halt auf den Punkt, warum ist es überhaupt ein Vorteil zu traden? Ich habe schon ein bisschen angerissen, Spieler passen ja mal zu einem und mal nicht, Marktwerte verändern sich, wie auch immer. Ja, also warum, was bringt dich überhaupt dazu, einen Spieler zu traden? Oder vielleicht tradest du ja für einen Spieler, du tradest einen weg. Was sind die Gründe für das eine, das andere, um diese Moves zu machen in deinem Team?
Ja, also der erste Grund, ich glaube auch der einfachste und plausibelste Grund ist eigentlich Need. Ne? Das ist im Prinzip, wenn mein Brot leer ist, dann muss ich zum Bäcker und kaufe mir ein neues Brot. Genau, also im Prinzip wie das einfachste Kaufmotiv, was es eigentlich nur so gibt. Genau, und das wäre eigentlich mein erster Trade-Grund. Als zweites wäre es zum Beispiel für mich Value. Ne? Also ich bewerte jetzt einen Spieler zum Beispiel ja, höher als der Markt es tut, denke aber, dass das in Zukunft, dass der Markt sich meiner Meinung nach anpassen wird. Ne? Also in dem Moment ja, habe ich den Spieler halt schon vorher zu einem günstigeren Preis gekauft. Dementsprechend, wenn der Spieler, der Preis sich dann anpasst, dann habe ich dann Gewinn gemacht. Das ist eigentlich, ich sag mal, ja, Wertpapierhandel für ganz für Dummies, ne? Also, genau. Nee,
Ja.
nichts anderes eigentlich.
Eine Wette.
Genau.
Die gute alte
Genau, eine
Wette.
Wette. Genau.
Ja. Du hast es ja letztens
Ja.
schon gesagt, wir mögen ja auch keine Spieler oder hassen keine Spieler. Was wir nicht mögen oder was wir oder was wir mögen, ist immer das ADP von dem Spieler. Und ja, wir haben kein Problem mit Dwayne Eskridge, haben wir ja selber schon oft genug gesagt. Dwayne Eskridge haben wir auch teilweise in unseren Fantasy-Teams, aber wir draften ihn halt nicht Mitte der zweiten Runde. Nur weil die Seahawks das getan haben. Aber so ist das. Und genauso geht man ja auch beim Kaufen und Verkaufen von Spielern vor. Also denke ich gerade, das ADP ist eigentlich zu niedrig, dann kaufe ich ein. Oh, das ADP jetzt ist aber echt hoch oder ich sehe kaum noch Entwicklungsmöglichkeit, dann muss ich mich von dem Spieler vielleicht trennen. Und das ist eigentlich der Punkt, der, glaube ich, bei vielen ein bisschen unterschätzt ist. Da kennt man noch bei Low Sell High, aber was das dann wirklich bedeutet, ist oftmals oder wird nicht gerade quantifiziert. Also, wenn ich dich jetzt da konkreter fragen will, kann ja mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir Justin Jefferson. Einfach so. Der Value von dem Spieler ist ja im Moment sehr hoch und wir hatten das jetzt schon oft genug. Trotzdem, ja, der Spieler ist ja erst 21 Jahre alt oder wird es dann 22, hat gerade so eine Saison gespielt. Warum willst du den verkaufen? Was ist der Grund, diesen Spieler zu verkaufen? Der kann dir doch jetzt 10 Jahre lang deine Championships bringen.
Könnte er, ja, theoretisch. Die Sache ist einfach, oder das Problem ist einfach, erstens mal, es gibt mir keiner eine Garantie, dass Justin Jefferson diese Production aufrechterhalten wird. Es ist, ich sag mal so, es ist jetzt vielleicht nicht unwahrscheinlich, aber es ist jetzt auch nicht sicher. Dementsprechend kann es ganz schnell sein, dass von einem zum anderen Jahr der Wert verfällt. Und ja, dementsprechend sagen wir uns, okay, ich verkaufe Justin Jefferson für einen, der, also Justin Jefferson, der jetzt an seinem Value Peak ist, sehr wahrscheinlich, verkaufen wir zum Beispiel für einen Spieler, der ja etwas weniger oder nicht so sehr an seinem Peak ist, sagen wir als Beispiel mal DJ Moore. Und dafür, dass wir das tun, bekommen wir auch noch einen First-Round-Pick dazu. Ne?
Genau.
Das wäre jetzt so ein Beispiel.
Dann
Genau, einfach
hast du zwei Assets, die im Wert steigen können.
Genau,
Ja.
richtig.
Und was natürlich da ganz interessant ist, wenn ich habe es schon angesprochen, Sell High. Ich muss sagen, persönlich, ich sehe ganz oft so Sell High-Kandidaten, wo ich mich dann immer frage, das ist für mich kein Sell High. Denn das sind dann so Spieler wie, boah, okay, keine Ahnung, so ein Raheem Mostert, wenn der mal ein paar gute Spiele hat oder so. Da frage ich mich immer, ja gut, klar, wenn du jetzt einen Idioten findest, der erwartet, dass Raheem Mostert die ganze Saison so spielt wie in dem Playoff-Spiel gegen die Green Bay Packers, wo er irgendwie für 200 Yards gelaufen ist, wenn jetzt da jemanden findest, der dir das bezahlt, dann natürlich Sell High. Aber meistens ist der Markt ja schon gar nicht so doof und bewertet diese Spieler auch nicht ganz hoch. Das heißt, einfach nur so jemanden Sell High, der mal ein bisschen geliefert hat, ist schon ein bisschen billig. Also das funktioniert in Dynasty meiner Erfahrung nach zumindest nicht besonders gut.
Nein, die Leute, ich sag mal so, das hat vielleicht mal vor ein paar Jahren funktioniert, als ich sag mal noch alle Anfänger waren, gerade in Deutschland und ja, ich sag mal, jeder wirklich nur gerade auf die Production am aktuellen Spieltag angesprungen ist. Das mag jetzt auch noch in Einzelfällen klappen, aber in der Regel, ich sag mal, wenn du einen Spieler schon in 15 Podcasts als Sell High gehört hast oder als Buy Low, dann ist es eben das genau nicht mehr. Das ist der größte Schwachsinn, den man teilweise da so hört, dass es dann einfach nur ja, ich sag mal, leeres Gebrabbel.
Ja, genau. Dann einmal, ich glaube, da ist jetzt ganz gut klar geworden, Value heißt dann schon, oder Sell von dem Spieler, der muss schon wehtun auch. Also das muss schon auch wirklich für den anderen catchy sein. Sonst okay, klar, man kann immer mal jemanden über den Tisch ziehen, aber das ist eigentlich nicht das, wie das dauerhaft und langfristig funktioniert, glaube ich.
Nein, du gehst einfach, du glaubst einfach an deine Evaluation und denkst einfach, okay, du hast zwei Assets und aus denen kannst du mehr machen, als mit diesem einen Asset vorher möglich war.
Ja,
so, du streust dein Kapital. Du gehst jetzt, legst jetzt nicht alles in die Justin Jefferson-Aktie, sondern diese diversifizierst das Ganze, um es jetzt nochmal fachsprachlich auszudrücken.
Ja, richtig. Und wenn jemand am Aktienmarkt aktiv ist oder sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, da ist es natürlich nicht so, dass ein Asset, jetzt nehmen wir, sagen wir, Justin Jefferson ist jetzt die, weiß ich nicht, Tesla-Aktie. Ja, ja, das Ding ist durch die Decke gegangen und ist jetzt ganz oben. Es ist der heiße Scheiß am Aktienmarkt. Am Aktienmarkt ist der Vorteil, nur weil das jetzt so weit gestiegen ist und schon ganz oben ist und mit am höchsten bewertet ist, das Unternehmen, das kann immer noch steigen. Es gibt da keine Grenze irgendwo. Das ist nicht, du kannst da immer noch Geld verdienen damit. Justin Jefferson, wenn er mal der Wide Receiver 3 oder 2 in Dynasty ist oder sogar 1 ist, der steigt halt nicht mehr. Da ist eine Grenze da. Ist genauso wie Patrick Mahomes. Ist das Asset schlechthin ein Superflex? Da geht nicht mehr oben hin. Das ist alles relativ, weil du am Ende immer in Rankings unterwegs bist. Klar kann er den Abstand zum dahinter folgenden Spieler irgendwie noch ein bisschen vergrößern, aber irgendwo ist eine Grenze da und das muss man halt, denke ich, verstehen. Und es gibt natürlich absolut Gründe dafür, dass man jemanden wie, gehen wir mal zu den Running Backs rüber, dass man Christian McCaffrey zum Beispiel, der ist der Running Back 1 in Dynasty Value, aber den will ich ja nicht zwingend verkaufen. Da kann es natürlich auch sein, dass ich das in Kauf nehme, dass ich diesen Value Gain nicht mehr habe, aber wenn ich seine Production nutzen kann, dann ist das okay. Dann will ich auch nicht unbedingt auf Value irgendwo raus, sondern dann fülle ich ja mein Need nach so einem Top Production Running Back. Und dann ist das ein anderer Ansatz. Und so funktionieren diese Win-Win-Deals meiner Meinung nach in Dynasty.
Ja, stimmt.
Genau. Ich hätte auch da,
Nee, sag ruhig.
Sag an. Weil ich hätte sonst nur zum nächsten übergeleitet aus dem Win-Win-Deal hin zu, mit wem mache ich denn den Trade. Aber wenn du hier noch was zu dem Warum sagen möchtest, dann schieß los.
Nee, alles gut. Machen wir weiter.
Okay. Ja, dann, Win-Win-Deal ist eben das Stichwort und ja, mit wem machst du denn einen Deal? Einmal klar, das ist das Offensichtliche, eben der eine ist im Rebuild, der andere ist Contender, der macht dann genau solche Deals, der eine muss aus McCaffrey mehr rausholen, damit er sein Team breiter aufstellt und mehr Value kreieren kann, der andere fasst zusammen und will Richtung Championship gehen, aber mal vielleicht... Das ist der offensichtliche Deal. Was ist denn ansonsten für dich von Relevanz, mit wem du einen Deal machst? Also du schreibst jetzt den Manager an sowieso und versuchst, einen Deal einzufädeln. Was bedenkst du dabei?
Ja, also ich gucke natürlich schon mal in meiner Liga, jetzt je nachdem, ob ich die Owner kenne oder nicht, aber nach einer gewissen Zeit kennt man ja die meisten Owner auch. Genau, dann gucke ich schon eher nach, ich sag mal, aktiven Ownern mit angemessenen Preisvorstellungen. So, ne, das ist natürlich der... Der Owner, den es meistens nicht gibt, aber das ist natürlich der mir erstmal am liebsten ist, mit dem man schnacken kann und ich sag mal, da gibt es auch so ein paar Leute auf jeden Fall auch in den Ligen, mit denen ich bin, da weiß man, okay, pass mal auf, mich interessiert Spieler XY, ne, interessiert dich jemand bei mir oder ne, ich biete dir für Spieler XY das, kannst du dir das vorstellen oder nicht, weil ich vorher geguckt habe, okay, passt das auch zu dem, was sein Team so hergibt, dann sagt, oder eben nicht. So, und genau, dementsprechend Leute, die praktisch das, was ich abgebe, brauchen oder meinen zu brauchen, denen möchte ich halt das gerne anbieten. Und genau, andersrum sollte es dann natürlich auch so sein. Ne?
Absolut, dann, ja. Grüße gehen raus an Pitti an der Stelle. Der gute, jemand, der reasonable Preisvorstellungen hat und verhandlungsbereit ist.
Ja, genau. Genau, dann gerne auch GMs, die Kacke bauen. habe ich mir so aufgeschrieben. Ja, das klingt blöd, aber, und das habe ich mal gehört und das fand ich dann ganz faszinierend, wenn jemand einen Scheiß-Trade macht, so, dann, also aus eurer Sicht, und der, ne, macht einen Trade, wo ihr sagt, boah, ne, dann macht es nicht so, seid schlau, macht es nicht wie manche Owner und schreibt den Leak-Chat, oh, was hast du denn für einen Scheiß-Trade gemacht, oder schreibt ihn nicht an und sagt, ey, was hast du denn für einen Scheiß-Trade gemacht, sondern er hat ja scheinbar dann komische Wertvorstellungen. Dann schreibt ihn doch für einen Spieler, den ihr vielleicht interessant findet. Vielleicht hat er da auch komische Wertvorstellungen. So.
Ja.
Und ja, dementsprechend, also das sind auch durchaus Owner, mit denen ich dann mal einen Trade mache, weil ja,
ne, da kann man. Das ist ein hochinteressanter Punkt. Ich habe erst diese Woche einen Podcast gehört. Ich glaube, das war bei Dynasty and Chill mit, ich glaube, da war, heißt Steve McNamara. Oder John McNamara, ich weiß nicht, also McNamara ist auf jeden Fall der Nachname und da ging es um das Thema und jeder kennt das, du hast so ein Trade-Offer in der Inbox, was so richtiger, das ist eine Beleidigung einfach. Sind wir so ehrlich, es ist eine Beleidigung. Irgendjemand wirft dir so jemand, der macht so einen Deal wie James Robinson, Jacoby Myers, Olamide Zaccheaus, und packt noch Tyler Higbee drauf und will dafür Jonathan Taylor haben. Und so, solche Angebote, die bekommst du dann, so 4-for-1 Legendary Deals, wo du ganz genau weißt, das ist natürlich ist indiskutabel. Und er meinte, du darfst halt da nicht sauer werden. Sag ihm nicht, und da weiß ich ganz genau, ich bin selber schon so oft reingetappt in die Falle und habe einfach nur gesagt, ja, Alter, glaubst du eigentlich, man nimmt das persönlich, denkt sich, du Penner, willst mir gerade einfach nur über den Tisch ziehen und niemand will über den Tisch gezogen werden. Das ist das, was innerlich, weil man sich innerlich natürlich wehrt dagegen. Wird dann sehr schnell, vielleicht jetzt nicht unbedingt ausfallend, aber sagt so, okay, also verarschen brauchst du mich nicht. Und er meinte, und das fand ich richtig gut, so auf den Punkt gebracht, nichts sagen. Einfach nur höflich bleiben oder nett sein und sagen, hey, danke fürs Angebot, freut mich. So ungefähr freut mich, dass du an mich denkst, wenn du einen Deal machen willst, aber ja, gerade passt mir das nicht so rein in mein Teambild. Irgendeine 0815 Aussage so, wo der andere verstanden haben muss eigentlich, ja okay, er ist nicht blöd, aber prinzipiell einfach nicht auf diese Nummer kommen, nicht auf die Schiene kommen, sondern das anders abwickeln. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der ist wirklich einfach nur kack dreist und denkt, du bist ein Vollidiot, dann okay, dann bringt das zwar, dann kann es auch ein Arsch sein, aber es könnte ja auch sein, dass der Typ einfach den Value von den Spielern nicht einschätzen kann. Kann ja sein, dass der wirklich auch zu schlecht ist zu sehen, dass James Robinson jetzt nichts mehr wert ist oder nicht mehr viel wert ist und Jonathan Taylor super viel wert ist. So, das heißt, wenn das jetzt ein schlechter Dynasty-Spieler ist, warum sollst du ihn da weiterbringen und ihm noch erklären, warum er ein Idiot ist und ihm das ganze Spielprinzip erklären, anstatt einfach zu warten, dass er dir das nächste Mal einen Trade schickt, der für ihn super scheiße ist und du nimmst all das Upside mit und sagst, okay, super, wunderbar, jetzt bin ich zufrieden mit dem Deal und nimmst einfach das Angebot an. Und da fand ich echt sehr gut so zusammengebracht, warum man einfach sich zurücklehnen sollte und, und einfach immer nett bleiben.
Ja, also ich habe das auch gehört und ich habe es auch absolut gefeiert. Ich habe mir das hier auch tatsächlich auch so als kleine Randnotiz gemacht. Und es ist ja wirklich so, ganz ehrlich, ich habe irgendwo auch gelesen letztens, wer sich dadurch anpisst, weil jemand in einem Online-Spiel ihm ein schlechtes Angebot hat, der tickt auch nicht ganz sauber, ne? Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Also bitte, ne? Wer das persönlich nimmt, ich meine, es ist unser Hobby und natürlich, wir investieren da auch viel Zeit rein und so, aber ganz ehrlich, ne? Also wenn ich das jedes Mal sauer wäre, wenn mir jemand ein scheiß Angebot machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon lange aufgehört zu spielen. Ne? Also nein, das ist auch wirklich auch echt ein super wertvoller Tipp. Einfach sagen, danke, aber das ist schon extrem weit davon weg. Und ja, manchmal, wie gesagt, ist es auch einfach von den Leuten auch nicht böse gemeint. Ne? Entweder man schätzt die Spieler unterschiedlich ein, oder einfach die Leute haben teilweise auch keine Ahnung, ne? Und dann muss man es vielleicht, wie gesagt, einfach weglächeln und sagen, komm, ne?
Ja.
Ne, dementsprechend, ja, also, ja, das ist halt auch nicht wert, ne? Warum vergeudet man seine Zeit dann mit irgendwie halben Aufsätzen da, irgendwie den Leuten zu erklären, warum das nicht? Ich sag immer, dann so, nö, okay, danke, Ciao.
Ja, ist auf jeden Fall genau der richtige Weg. Aber ich weiß selber ganz genau, ich bin da manchmal dann selber nicht cool genug dafür. Oder irgendwo in mir drin ist schon was zu sagen, Alter, ey, geh mir nicht auf den Sack, stiehl mir nicht meine Zeit. Einfach nur weil, was ist der Auslöser des Ganzen? Ich freue mich ja, ich spiele das, also es ist ja eine gewisse Leidenschaft, sonst würden wir jetzt hier auch nicht sitzen und wieder einen Podcast aufnehmen. Man sieht schon, jemand hat dir ein Trade-Angebot geschickt. Und wie oft, ich kriege eh so selten welche. Ich mache eh fast immer, also 95% von den Deals, die ich irgendwie in der Inbox habe, das sind immer outgoing. Incoming ist nahezu nichts. Und dann kriegst du mal eins und dann ist es so ein räudiges Kackangebot. Das ist schon enttäuschend dann manchmal. Und man denkt sich, hey, ich mache auch nicht immer so Kack-Deals. Also warum passiert sowas jetzt? Und ja ich glaube, irgendwo ist das ganz normal. Aber nichtsdestotrotz ist es dumm. Man darf so nicht reagieren. Genau. Gut, da sind wir jetzt einmal ein bisschen nach vorne geprescht schon, aber einmal das mit dem Trade-Partner, du hast das schon ganz gut gesagt. Einmal, klar, man versucht so für beide Seiten Win-Deal zu machen und dann ist es mal den schlechten Owner. Aber es gibt ja auch so ein bisschen Unterschiede, ich weiß nicht, ob du das hast, dass manche, die schreiben auch zum Beispiel, habe ich den Eindruck, weniger, andere, da schicke ich jetzt vielleicht eher mal so einfach ein Angebot und andere, da weiß ich genau, die sind sehr regelmäßige Antworten, also die antworten sehr regelmäßig, da schreibe ich dann eher zuerst an. Machst du das auch so oder ist das für dich?
Ja. Ich sag mal so, es ist so, ich sag mal, gut, ich spiele mittlerweile, glaube 14 Ligen, so in unterschiedlicher Anzahl mindestens 12. Ne? Das heißt also, wir reden hier irgendwie was um die 200 Teams oder sowas, jetzt mal abzüglich meiner, wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, 160, ich habe jetzt im Kopf nur überschlagen. Jedenfalls, so du kennst aber bestimmt 80% der Owner, weil du mit denen Kontakt hattest. Und also ich mache mir teilweise auch Notizen, tatsächlich, das heißt also, weil man mit vielen ja auch in mehreren Ligen spielt und für mich ist immer wichtig, okay, was will der? Will er das Angebot direkt haben? Es gibt, so, wie du schon sagst, einige, die schreiben nie zurück, aber wenn du ein Angebot schickst, dann antworten sie oder countern sie auch und so. Natürlich, wenn du dann 20 Angebote hin und her schickst, das kann dann manchmal auch nervenaufreibend sein. Genau, und aber es, weil du das einfach auch schneller schreiben könntest, aber manche wollen das einfach nicht. Genau, also ja, das gibt es. Wie gesagt, es gibt auch Leute, die würden niemals ein Angebot, was einfach so in der Inbox ist, annehmen. Das heißt also, die müssen darüber schreiben.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die würden auch niemals das erste Angebot annehmen. Also ich sag mal, es gibt Leute, da weißt du, okay, da kannst du ein Angebot machen, mit einem angemessenen Preis rangehen, dann wird er dir schon sagen, ja, nein, ne, so und so. Und es gibt einfach Leute, die werden immer countern. Und wenn sie nur einen fucking Fifth dazu bekommen, werden sie immer countern. Und, ne, und es, dann gibt es einfach auch, du musst auch immer darauf achten, es gibt auch Spieler, die wollen auf Gedeih und Verderb nichts mit Rookie-Picks zu tun haben. Die traden die nächsten 18 Jahre weg an Rookie-Picks, weil sie darauf keinen Bock haben. So, das muss man dann, auch wenn man das weiß, ist natürlich auch ein Vorteil. Darf man halt niemals einen Rookie-Pick im Trade anbieten, weil die den halt mit null bewerten. Ne? Also da gibt es schon, es gibt halt Findigkeiten. Und wie gesagt, ich kann es halt jedem nur empfehlen, also wenn man, entweder man hat es halt im Kopf, so bei vielen hat man das, aber sonst auch einfach Notizen machen, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Handy unter Notizen einen so einen Sheet anlegen und dann jedes Mal, wenn du irgendwas erfährst über denjenigen, dann machst du dir eine kleine Notiz dazu, dann kannst du jederzeit gucken, Handy, oh ja, bei ihm war es so und so, oder der bewertet den und den Spieler gut, den mag er nicht, weil er es dem mal gesagt hat. Das vereinfacht für jemanden auch dann, der bekommt dann, wenn er Amari Cooper mag, nicht mag, den nicht 10-mal angeboten von dir in 5 verschiedenen Ligen, ne, sondern genau, das vereinfacht dann viel.
Auch ein guter Tipp natürlich, es kann immer mal sein, dass einer dir als Antwort auf ein Ding schickt oder wenn du in Trade-Verhandlung bist, der schickt er dir einen Screenshot und du siehst, welchen Trade-Calculator er verwendet. Immer merken, welchen Trade-Calculator nutzt der Mann. So, es kann Genau, ab reinschreiben. So, der verwendet Dynasty Process, der verwendet den von Player Profiler, der den von Dynasty Trade Calculator, whatever. Und dann irgendwie versuchen halt, entweder du kommst selber ran an die Dinger und hast die, oder ja, halt irgendwas, irgendwie das versuchen dann auszunutzen, zu wissen, was ist das Ranking, das dahinter steht, um dann so, ich sag mal, so diese Arbitrage Gewinne dann da rauszuziehen, wenn du sagst, hey, ich habe den Spieler, ich finde, der Spieler ist in dem Ranking so überbewertet und ich weiß genau, der nutzt den Trade Calculator, dann verkaufe ich den an denjenigen. Das sind Sachen, die können dir wirklich einen Vorteil bringen. Und immer, ich bin da nicht so gut tatsächlich mit dem Notizen aufschreiben, hat es bisher einfach auch nicht gebraucht. Jetzt langsam merke ich, es werden mehr und mehr liegen, dann wird das irgendwann nötig, sonst du hast einfach den Überblick nicht mehr. Aber im Moment ist das immer so, ich gehe in die DMs rein und scroll nach oben. Wann kommt der erste Screenshot mit demjenigen? Und wenn da gar keiner kommt, dann denke ich, okay, weiß ich es noch nicht. Muss ich mir irgendwie noch rausfinden. Aber so ein bisschen, das sind so Tricks. Und dann habe ich noch einen wirklichen Geheimtipp, was man machen kann. Und das finde ich, das ist was Neues, was ich entdeckt habe. Habe ich jetzt erst vor 2 Wochen in einem Podcast gehört. Schaut auf dynastyplanet.com/tools/rostership oder geht halt einfach auf die Website und klickt euch zur Rostership durch. Und das Geile ist, da kannst du dir die Rostership von jemandem anschauen, wenn du seinen Sleeper-Namen kennst. Die verlangen nicht das Passwort bei einem Sleeper-Account. Das heißt, du gibst einfach den Namen ein, dann siehst du, welche Sleeper-Ligen spielt er, wählst die Dynasty-Ligen aus und kannst immer mal gucken, ey, wenn das einer ist, der viele Ligen spielt, bei welchen Spieler hat denn der viel gerostert? Kann immer einer dabei sein, den du in deinem Team hast, den du in so einen Deal reinpacken kannst. Wenn du dann weißt, hey, der hat den schon in Spiel vielleicht 4 Ligen, in 3 von 4 hat er den Spieler. Also er fehlt noch vielleicht in der. Der hat aber Bock auf den. Dann kannst du das versuchen so zu nutzen. Es ist free information für dich und kann dich dahin bringen, dass du einfach den Fuß in der Tür hast.
Ja, und genau, also du kannst auch einfach über Transactions auch immer sehen, was für Trades hat der Owner gemacht. Ne? Finde ich auch immer spannend. Du kannst halt auch zurückgehen, kannst dir angucken, okay, was hat er gemacht, was war ihm in den Deals wichtig, was hat er da, ne, so und du kannst halt so viel Informationen dir raussuchen über Owner, die dir viel verrät, wie man halt einen guten Deal hinbekommt.
Ja. Da sieht man jetzt, ich glaube, jetzt kommt schon ein bisschen rüber, was macht es denn aus, das Traden? So, es ist am Ende, ist es halt ein bisschen man muss wissen, also es ist irgendwo ein bisschen zeitintensiv, man muss sich halt Mühe geben dabei, so einen Owner oder so einen Trade-Partner zu analysieren. Und je mehr du über den weißt und je mehr Infos du verarbeitet hast für dich, desto leichter fällt es dir, mit dem in einen Austausch zu kommen und mit dem irgendwie einen Deal zu machen. In dem Moment, wenn du da einfach, sag ich mal, irgendwie das nicht weiß oder keine Infos hast, dann ist immer ein Stochern im Dunkeln und sehr, sehr schwer. Aber gut, so viel dazu, sag ich mal, zum Trade-Partner. Dann lass uns mal rübergehen, ein bisschen zum Timing. Klar, wir wollen immer einen Spieler am Peak-Value verkaufen oder im Value-Dip einkaufen, aber was bedeutet denn das für dich? Also Zeitpunkt, das ist ja jetzt eine Binsenweisheit, jeder will immer am Peak verkaufen.
Ja.
Wie schaffst du das?
Naja, also grundsätzlich kann man mal, glaube ich, festhalten, so die einfachsten Regeln sind einfach so, Picks kauft man nach dem Rookie-Draft in der Dynasty-Liga, also ich sag mal, so ungefähr, ne, einen Monat nach dem NFL-Draft nicht mehr und dann wieder. Ich sag mal, Picks kannst du so für 10 Monate im Jahr eigentlich ganz gut einkaufen. So die Wertkurve ist jetzt gerade ganz unten wieder und die bleibt auch
ist
ganz
das schon
unten.
So? Das ist die Frage. Da bin ich mir gar nicht sicher. Glaubst du, ich habe manchmal den Eindruck, 22-Picks sind immer noch ein bisschen, also ich weiß nicht, manche haben das noch im Kopf so. Die waren ja jetzt gerade so teuer. So, je näher wir jetzt noch an die Saison kommen, ich glaube, die nehmen noch einen Ticken ab. Aber
ja, ist natürlich kann schon jetzt, sein.
Also die Hochphase ist natürlich durch, da gebe ich dir völlig recht.
Kommt auch auf den Owner an. Ne? Und viele wurden aber auch, was das Pick-Value so ein bisschen von dem Draft, glaube ich, auch wieder so ein bisschen gebremst, ne? Weil die Second Rounder ja teilweise wirklich nicht mehr so schön waren.
Ja.
Dementsprechend,
ja,
also klar. Ich glaube schon, dass also der Pickwert, ja, du hast recht, wahrscheinlich je näher wir an die Saison kommen, da geht er doch noch ein bisschen runter, aber du kannst jetzt wieder Picks kaufen. Es gab jetzt
Ja,
4 Wochen,
ja.
also ne, so irgendwie im Mai war es praktisch nicht unbedingt möglich, Picks zu kaufen und hat
Ja.
auch nicht wirklich Sinn ergeben, das so zu tun.
Ja.
Genau, und in der Saison wird das dann auch so sein und ab einem gewissen Punkt, sagen wir mal so, der Hälfte der Saison, fangen die wieder ein bisschen an zu steigen, wenn die ersten eingesehen haben, dass sie rebuilden müssen und Picks haben wollen. Und
Ja.
ja, dann geht es langsam wieder hoch, ne? Aber dann so bis März kann man sie dann wieder kaufen, grob, und dann geht es wieder nicht.
Ja, nein, das ist natürlich ein bestes Beispiel. Ich glaube, bei Picks, da ist das auch langsam, da haben wir jetzt halt gut lang reingehämmert irgendwie, und wir haben es ja auch rund um den NFL-Draft oft genug gesagt, dass man Rookie-Picks auch in dem Moment gut verkaufen konnte. Die waren einfach am Value Peak, aber wie ist es denn dann jetzt halt mit Spielern? Also, welche Spieler sind deiner Meinung nach aktuell, sagen wir mal, welche sind denn unterbewertet? Und zwar jetzt nicht, ich will jetzt von dir eigentlich gar keine speziellen Spielernamen, und da kann man ja immer ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, aber was für ein Spielertyp ist deiner Meinung nach aktuell zu günstig?
Wir haben Veterans, also Spieler, die über einen längeren Zeitraum eine gute Leistung abgerufen haben. Ich sag mal grob Win-Now-Spieler, ne, die aber trotzdem noch gut produzieren werden. Genau, die wirst du in der Regel aktuell ganz günstig bekommen.
Hopkins wäre so ein Beispiel dafür, glaube ich.
Keenan
Also das
Allen.
ist so ein Keenan Allen, genau. Das sind so hier Spieler, die erwarten, die haben lang genug produziert. Alvin Kamara könnte man im Moment sogar noch nennen. Er ist auch teilweise sehr
Carson.
günstig. Chris Carson. Das sind Spieler, die definitiv, oder was heißt definitiv, aber also die Chance sehr, sehr hoch, dass die Woche 3 in der NFL auf einmal teurer werden. Genau. Auf der anderen Seite, was für Spieler sind denn aktuell hoch bewertet? Sind es dann jetzt für dich einfach Rookies, die man generell aktuell gut verkaufen könnte oder sollte? Oder was hast du da irgendwo im Blick?
Ja, diese jungen, ja, werthaltigen Spieler, ne? Das heißt also so junge, gute Receiver beispielsweise, Kyle Pitts, ja auch,
Ja.
ne, also so das teilweise, ich sag mal, bei den teilweise auch tatsächlich die jungen Quarterbacks und ja, also viele junge Spieler halt einfach, ne? Das ist so ein bisschen die jeder haben will, auf die jeder geil ist. So, die sind natürlich teilweise jetzt wirklich auch sehr, sehr teuer.
Ja, die sind vor allem, ich bin letztes Jahr zum Beispiel in Redraft sogar ganz heftig in die DJ Moore-Falle getappt, also wo es gar nicht darum geht, dass der Mann irgendwie jung ist oder so. Es ging nur um eine Saison, aber ich dachte mir, jetzt kommt der große Schritt und man kauft Spieler so in dieser Phase vor der Saison, finde ich gerne an deren Ceiling. Oder was heißt nicht unbedingt an deren Ceiling, aber man preist schon so diesen nächsten Schritt ganz klar mit ein. Und wenn der dann nicht kommt,
An
dann ist
der,
es halt ganz mies.
ja, der Projection. Man kauft die Projection im Prinzip, ne? Genau, das ist das Problem dabei. Genau.
Ja. Nee, deswegen, da, also Spieler, die man aktuell viel Upside und so schon versehen hat, wenn die das schon fix in ihrem Preis drin haben, kann man die aktuell sicher eher verkaufen. Dann vielleicht einmal, das ist so ganz interessant dran, dann könnte man ja jetzt sagen, dass ein Spieler, den, und ich weiß, dass wir da beide sehr, sehr hoch sind, deswegen das vielleicht mal so ein bisschen für uns beide auch als Challenge, Cam Akers. Ein Spieler, der hat einiges gezeigt in seinem Rookie-Jahr, sieht sehr gut aus. Er ist mit Matthew Stafford jetzt wahrscheinlich eine bessere Offense und so. Gibt viele Sachen, die für ihn sprechen in Jahr 2. Aber er ist natürlich jetzt auch irgendwo Dynasty Top 5, Top bis Top 10 Running Back. Je nach Liga auch, wie er so bewertet wird. Würdest du dann sagen, er ist ein Sell-Kandidat im Moment oder würdest du so weit dann auch nicht gehen?
Glaube ich noch nicht. Also die Sache bei Cam Akers ist halt einfach, ja, er ist relativ hoch bewertet mittlerweile schon, aber er hat halt noch ein höheres Ceiling. Wenn du ihn jetzt kaufst für einen Top 5 bis 10 Preis, Running Back Top 5 bis 10 Preis, beziehungsweise ja, auch Dynasty Asset First Round ADP oder sowas. Er hat halt die Möglichkeit, ja, Top 3 Asset in Dynasty zu sein. So, und was das für einen Wert haben kann, haben wir ja nun bei McCaffrey gesehen. Das heißt also, da kannst du wirklich tatsächlich, ist tatsächlich noch ein Wertgewinn möglich. Natürlich kann das auch in die Hose gehen, aber wir suchen uns halt die Spieler, die ja möglichst, bei denen es möglichst wahrscheinlich ist, dass es so sein kann. So, und das ist hier bei Akers einfach der Fall. Dementsprechend wäre er für mich kein Sell, dann holt.
Okay. Ja, interessant. Ja, ich bin großer Cam Akers Fan. Ich will auch unbedingt immer diese jungen Running Backs haben. Ich denke, ja, da muss man in den sauren Apfel beißen und dann eben teuer kaufen. Ich glaube nicht, und das vielleicht, um es da reinzubringen, ich glaube nicht, dass er Anfang der Saison dann einen signifikant niedrigeren Preis hat. Deswegen würde ich ihn auch nicht verkaufen im Moment.
Bei wem das allerdings anders sein wird, wer in einem Jahr
lass mich mal, zwei Spieler... Ich darf mal ganz kurz reingrätschen. Ich würde dieses kurze News-Segment, da ist was passiert in der NFL, das könnten wir hier nochmal hinter unsere Trade-Folge kurz ranpacken, bevor wir uns dann verabschieden für die nächste Woche. Denn ich denke, da könnten wir tatsächlich nochmal 5 Minuten drüber sprechen am Ende. Daher teasern wir das mal an, welchen Spieler du hier meinst. Ich weiß es.
Ich habe noch einen zweiten. Ich wollte eigentlich auf einen anderen hinaus, den du jetzt hinaus wolltest. Bei mir wäre es zum Beispiel auch DeAndre Swift. Das ist ein Spieler, der für mich massiv, also ich weiß nicht, ich glaube, da findet auch aktuell eine relative Bereinigung statt, auch wenn dann Todd Gurley gesigned wird, dann wird dann auch völlig zu Unrecht, aber ich glaube einfach, dass der überbewertet ist. Und ich glaube, ich sag mal, da werden viele dann noch eines Besseren belehrt werden, sobald Detroit ein Jahr gespielt hat.
Ja, also ich muss sagen, ich bin all in bei DeAndre Swift. Ich kaufe ihn gerne nach wie vor ein. Ich glaube einfach, die Targets, die er sehen wird, ich habe natürlich Angst vor Dan Campbell, dem Coach, ja, keine Frage, wie er da mit seinem, und Anthony Lynn, aber wie Dan Campbell mit seinem Helm da auf der Pressekonferenz war, es macht mich so fertig, der Typ ist doch echt so, Alter, nee, also, boah, brutal, es ist einfach brutal. Also
genau, also da fehlt mir aber für eine, also Dynasty Second Round Startup ADP einfach die Fantasie tatsächlich.
Boah, ich weiß nicht. Sehe ich anders. Ich habe ihn ja auch schon in der zweiten Runde gedraftet im Startup und zwar völlig ohne Probleme. Ich sehe da einfach durchaus das Potenzial, dass der 100 Targets sieht nächstes Jahr. Und klar wird der jetzt kein Alvin Kamara sein, weil er wird keine 20 Touchdowns haben, das sehe ich nicht. Aber ich sag schon, hey, wenn also gegen welchen Running Back soll er sich denn da nicht durchsetzen an sich, mal talent-wise, ja, klar ist der Jamal Williams und so, ist kein schlechter Back, der muss jetzt nicht 90% der Workload oder der Touches, Running Back Touches sehen, aber irgendwo bei 70 sehe ich ihn tatsächlich schon und da bin ich das bullish. Weiß ich noch nicht. Ja, okay. Ja, selbst dann lass es zwischen 60 und 70 sein, aber also glaubst du unter 50% der Running Back Touches oder um 50% der Running Back Touches bei Swift?
Okay, also würde mich nicht wundern, tatsächlich.
Okay, krass.
Also ja, 50 bis 60 glaube ich schon und ich glaube einfach, dass das in Detroit halt nicht so wertvoll sein wird.
Ja, das natürlich könnte ein Problem werden. Und das, müssen wir sehen.
Kann man, und da vielleicht auch nochmal drauf zu kommen, bei Akers, was ich ganz oft höre, ja, Akers wird ein Committee-Back sein oder irgendwas. Und das ist ja völlig okay, weil, ich sag mal, wenn wir mal bei den Rams in dieser Offense uns ansehen, was da ungefähr für Running-Back-Touches offen sind, wir reden davon irgendwo circa 500, Targets plus Rushes, ne, ich glaube sogar noch mehr, so, da sind 60% halt 300 Running Back Touches. So,
ja, ne? Und also ich sag ganz ehrlich, er wird mehr als 60% bekommen, glaube ich schon.
Ja, ich auch. Ich auch. Da bin ich mir auch sehr sicher. Aber nur, wenn wir jetzt über Outcomes reden. So, also es ist für mich dementsprechend sehr, 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 und deswegen auch nochmal, um das zu begründen, warum wir bei Akers auch so hoch sind, selbst wenn ein Committee-Back sein wird, wird das halt wahrscheinlich in der Offense immer noch ein brutales Ergebnis sein.
Ja, ja, und es ist ja eine gute Offense. Also ja, es wird eine gute Offense sein, und Matthew Stafford hat immer Running Backs auch eingebunden ins Spiel.
Ja.
Schau mal Theo Riddick an. Das ist wirklich, also was ist das für ein Spieler? Und der war Fantasy, der war relevant. Ne? Also der hat Theo Riddick Fantasy relevant gebracht. Was passiert damit mit Cam Akers?
Ja,
ich, also er war, ich glaube, das war mal eine Running, Low-End Running Back 2 Season ist da mal rausgekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also absurd. Ja. Und das, was für ein Spieler. Wenn die Cam Akers da bringen als wirklich, wirklich Leadback, und ich denke schon, dass er das werden kann und auch wird, denn wir haben das Ende der Saison gesehen, nicht erst in den Playoffs, sondern auch da Wochen so 12, 13, 14, 15 und so, irgendwo da in dem Span rum. Wir sind abgeschweift wieder. Ja, wir driften wieder voll ab. Also, Cam Akers ist kein Sell-Kandidat. Das ist schon mal klar. Gut, dass du mich hier wieder ein bisschen einfängst. Das muss auch mal sein. Aber das bringt uns dann mal weiter zum nächsten Punkt hier. Worauf achtest du denn besonders? Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen was gesagt. Wie führen wir Verhandlungen? Worauf achten wir bei unserem Trade-Partner? Gibt es denn an sich noch irgendwie so No-Gos, die du vermeidest?
Ja, also manchmal fühle ich mich in Trade-Verhandlungen so ein bisschen wie irgendwie ein Teenie-Pärchen, was telefoniert. Ne? Nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Ne? Und das ist aber dann nur das, was bietest du denn? Ja, was möchtest du denn? Was bietest du? So, ne? Also ich sag mal, das ist wirklich, das ist eine Sache, da denke ich mir manchmal, ne, ich meine, klar, ich kann das verstehen, und die Frage danach, gerade wenn es ein Team ist, wo du denkst, boah, ne, was ist denn überhaupt der Plan, ne, wenn du einen planlosen Owner hast, dann musst du halt schon mal nachfragen, ne, so, worauf legst du Wert, was möchtest du, wonach suchst du, welchen Spieler findest du bei mir interessant, so. Und ja, viele können das halt nicht, und dann machst du, oder dann ja, ich sag mal, zieren sie sich, ne? Und dann bietest du was an. Das Angebot ist natürlich dann nicht das, was der andere sich vorstellt, weil er die Spieler nicht mag. Hätte er ja vorher mal sagen können, ne? So, und dann, genau, und dann führt es halt zu nichts. So, und dementsprechend ist es halt schon wichtig, finde ich, ne? Viele sagen, ja, mach ein Angebot, aber dass, ich sag mal, so ein grober Rahmen abgesteckt wird oder gesagt wird, okay, pass auf, die Spieler bei dir im Roster finde ich interessant, so, das würde ich also immer empfehlen, so auch beide Seiten zum Beispiel, ne, dass man dann wirklich so einen groben Rahmen hat, beziehungsweise sagt man ganz klar, sagt, okay, pass auf, ich will rebuilden, deshalb suche ich nach jungen Spielern und Picks zum Beispiel. So, dann weiß der andere, okay, ich biete ihm jetzt vielleicht nicht Julio Jones an. So, ne? Genau, das ist halt immer so ein bisschen, finde ich, so ein vernünftiges Miteinander dann, ne? Und genau, das würde ich da auf jeden Fall empfehlen, dass man da grob den Rahmen absteckt, genau.
Ja, und ein ganz wichtiger Teil da drin auch irgendwo, du bist ja jetzt Verkäufer. Dann sag doch mal, wie viel, wenn du bist ja da gut geschult in dem Ganzen, was sagst du denn zu, hey, also wenn es jetzt mal so, am Ende ist das ja nichts anderes als eine Preisverhandlung. So, was willst du bezahlen für den Spieler? Und klar, du schiebst halt jetzt, da geht es nicht um Euros, was jeder noch genauer einordnen kann, sondern das Schwierige ist ja, dass du Assets hast, bei dem keiner weiß, was der wieder andere das genau bewertet. Aber mal rein aus der Verkaufstheorie raus, willst du zuerst, also wie viel ist es denn eigentlich wert, nicht zuerst zu sagen, was du willst, sondern darauf zu warten, dass der andere das sagt? Willst du der sein, der eben nicht den Preis nennt, den er für den Spieler haben will? Oder macht es sogar manchmal Sinn, als erster den Rahmen abzustecken und den Pflock reinzuhauen und deinen Preis da an den Spieler zu kleben?
Ja, kann auf jeden Fall Sinn ergeben, ne? Also für mich ist es eigentlich derjenige, der seine Spieler nicht bepreisen kann, hat eigentlich keine Ahnung davon. Also der, ich sag mal, der, also für mich, jemand, der nicht bepreist oder das nicht kann, hat sich erstens, will entweder will er den Spieler gar nicht verkaufen, dann kann man es ja gleich sagen. Dann erspart das beiden Parteien viel Ärgernis. Oder aber er hat halt einfach keine Ahnung davon. Ne? Das erlebe ich immer wieder. So, dann sagt mir jemand, den Spieler finde ich interessant. So, oder setzt einen Spieler auf einen Trade-Block. Das ist das Allerbeste. Und du fragst ihn, okay, du hast ihn jetzt ja auf einen Trade-Block gestellt. Was stellst du dir denn für den Spieler vor? Ja, mach ein Angebot. Ja, gut, dann mache ich ein Angebot. So, dann biete ich fiktiv einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick, was vielleicht zum Beispiel für diesen Spieler etwas lowballend wäre, ne? Aber jetzt auch nicht unverschämt. Da sagt er nur, nein, das ist ja viel zu wenig. Okay, dann willst du ihn also nicht verkaufen. So, ne? Oder sagt, weil der kein. Dann fragt man, okay, mach mal ein Gegenangebot. Ja, nee, mach du doch ein Angebot. Ja, das ist einfach Schwachsinn, das führt zu nichts. Dementsprechend ist es eigentlich gut, wenn du einen Spieler verkaufen oder kaufen willst, immer ein Preisangebot zu machen, dann sieht der andere, okay, ist es in die Richtung, wo ich sage, okay, ja, kann ich mir vorstellen oder nein. So, das ist, ne, so halt, ist halt eine Geschichte. Und wenn man wirklich auch den Spieler ungern verkaufen will oder so, dann in drei Teufelsnamen, dann, sagt es
nicht einfach. Auf den Trade-Block setzen.
Ja, nicht auf den Trade-Block setzen. Und es bezahlt halt keiner 4 First-Round-Picks für den Justin Jefferson oder sowas. Das ist halt klar.
Richtig. Ja, absolut. Und ich glaube, was da einfach auch wichtig ist, wenn man in so Dinge, also wenn man in Trade-Verhandlungen ist, Leute, es ist halt einfach am Ende klar, es ist einerseits sowieso nur ein, ist ja ein Spiel, klar, das ist jetzt für mich nicht unbedingt das beste Argument, aber mir geht es nur darum zu sagen, nicht zu verbissen sein, nicht zu sehr denken, oh, jetzt habe ich nicht das allerletzte Prozent rausgeholt, was vielleicht drin gewesen wäre. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Angst da ist, nicht den Preis nennen zu wollen, den man für den Spieler will, weil vielleicht hätte der andere ja sogar noch mehr gezahlt, als das, was ich eigentlich will. Aber mal vielleicht aus der Warte sehen, dass wenn man den Preis wirklich erzielen kann, den man da nennt, dann ist doch alles in Ordnung. Dann ist man doch zufrieden mit dem Deal. Und man muss ja nicht irgendwie völlig verrückt einsteigen in den Deal, um dann am Ende bei seinem Preis anzukommen. Man muss den anderen da schon auch ein bisschen respektieren und sagen, hey, ich werde halt jetzt eben nicht dieses. So, ich will, bleiben wir bei Justin Jefferson, ich will, wenn ich sage, ich will 3 First-Round-Picks für ihn, dann noch 4 fordern erstmal, damit der andere dann auf 3 runtergehen kann. Das ist Quatsch, ja. So funktioniert das nicht und man muss da vernünftige Preise aufrufen, wenn man jemanden verkaufen will. Und dann muss man halt auch mal da irgendwo das Rückgrat haben zu sagen, so okay, das ist mein Preis für den und dann mal sehen, was der andere zu zahlen bereit ist.
Genau.
Gut, nee, wunderbar. Ich muss persönlich sagen, was ich absolut nie mache, sind Lowball-Offers. Also wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, man soll sich da nicht aus der Fassung bringen lassen, aber nichtsdestotrotz, ich mache es persönlich nie und würde ich auch wirklich jedem empfehlen, das nicht zu tun, denn ja, ich glaube, das führt einfach zu nichts.
Ja, Lowball ist ja auch nicht gleich Lowball, ne? Also es gibt ja da auch nochmal einen Fall. Also ich muss jetzt für... Ich muss für mich schon sagen, ich gehe manchmal je nach Owner halt auch schon niedrig ran, weil ich weiß, okay, der will auf jeden Fall verhandeln. So, das ist halt dann das Spiel, so, und das ist dann auch okay, wenn du es weißt, so, dann ist das in Ordnung. Nur, es ist Lowball, wie gesagt, es gibt halt Frechheiten oder es gibt Lowball, ne? Ich meine, und mein Gott, na klar, es passiert auch mal, dass man dann wirklich völlig weit auseinander liegt oder dass man auch einfach nicht drüber nachdenkt, sendet einen Trade raus und dann im Nachgang denkt man, boah, ne, der war jetzt richtig scheiße und natürlich lehnt der andere ab, ne? So, und dann kann man es auch mal sagen, vor allem wenn du die Owner kennst oder sowas und oder Leute, du weißt, kannst mit denen reden, sagst du, ey, pass auf, sorry, ne? war dumm von mir. Ja, mein Gott, es ist halt wie es ist, ne?
Ja, klar.
Das ist mir auch schon passiert, durch die Angebote, und da dachte ich auch nach, oh ja, okay, das war jetzt wirklich ein bisschen scheiße.
Ja, Logo. Ne? Ja, Logo. Ich kann es ja mal sagen, ich habe ja letztens, man muss immer gleich sofort genau das anbieten, was man maximal zu zahlen bereit ist. Ich habe letztens auch mal eins rausgeschickt, das war auch in so einer PPR, Superflex, habe ich für Travis Etienne Tom Brady angeboten. Und dachte mir, Mensch, der andere, der hat eigentlich gerade so halt 2 Quarterbacks, die man starten kann. Da noch eine Quarterback-1-Saison von Tom Brady, vielleicht sogar noch 2. Und Etienne hatte jetzt ein bisschen schlechten Buzz so. Vielleicht hat ja der denkt sich ja der Owner, das läuft für mich. Und ich habe den Deal rausgeschickt. Eigentlich war ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, ich wollte halt rausfinden, was will der andere da noch on top, damit er den Deal macht. Weil ich nicht einschätzen konnte, wie viel ist das so. Und dann, gut, war natürlich ein bisschen mein Fehler, ich hätte es ihm schreiben sollen, so, wollte ich eigentlich noch, kam wieder ein Anruf rein, so, während der Arbeit, wie das halt immer so läuft, ne, und dann habe ich es vergessen und dann dachte ich mir, klar, wenn du den Deal anschaust, warum sollte ich denn jetzt Travis Etienne für Tom Brady one-on-one abgeben, würde ich auch nicht machen, aber es war halt trotzdem kein Angebot, wo man sagt, ja, also ich habe jetzt nicht Taysom Hill für Travis Etienne angeboten, zum Beispiel. Da hört es dann irgendwo halt auf, dass man dann so totalen Quatsch macht.
Ja, und vor allem, was mir auch richtig auf den Senkel geht, und das muss ich auch noch mal kurz hier loswerden, ist, den Spieler, des anderen immer um jeden Willen schlecht zu reden.
Ja.
Ich meine, das ist für mich, also ich habe es jetzt mit Saquon Barkley jetzt erlebt. Ja, natürlich kommt er aus einer Verletzung zurück und ja, natürlich ist die Giants Offensive Line jetzt nicht die beste, aber Saquon Barkley ist vom Talent her der beste NFL Running Back und der wird sein Volume sehen und der wird, wenn solange er fit ist, wird ein Top 5 Running Back für Fantasy sein, ne? Und das ist immer dann, ich sag mal so, da, also teilweise dachte ich, okay, Saquon Barkley scheint ja wohl irgendwie so zwischen Tariq Cohen und keine Ahnung, Kenneth Gainwell im Dynasty Ranking zu sein. So kamen dann die Antworten, ne? Also da muss ich in Verhandlungen und da denke ich mir dann auch, ja, ne, bitte. Also alles okay, aber also da, es gibt, ich sag mal, wenn man den Spieler nicht kaufen will, wenn man nicht an ihn glaubt, ist das immer okay, dann sag es. Aber ich sag mal so, die meisten kennen alle oder kennen die meisten Spieler und da muss man nicht irgendwie probieren, den Spieler, wer weiß wie schlecht zu reden. Ich sag mal, die meisten kennen schon die Spieler und wissen die Vor- und Nachteile praktisch.
Ja, am allergeilsten ist das tatsächlich meiner Meinung nach, wenn derjenige den Spieler sogar kaufen will. Und dir dann so eine Gülle erzählt. Ja. So der will das kaufen, das und das und das, deswegen ist der quasi schon, also so viel weniger wert, als du verlangst. Und dann denkst du halt so, ja, okay, Alter, dann kauf ihn halt nicht. Ja, das ist, du willst ihn doch haben, Alter. Erzähl mir nichts.
Das ist Quatsch.
Ja, genau.
Also das bringt auch einfach nichts.
Ja, das ist, absolut, das bringt ja auch in Verhandlungen nicht weiter. Dann haben wir das so ein bisschen, ich sag mal, die Theorie ist durch, jetzt kommen wir mal ein bisschen rüber zur Praxis oder zur Umsetzung und in das Konzept der Sendung haben wir jetzt noch ein bisschen mit reingenommen, wir haben es theoretisch aufgearbeitet, was macht man, zu welchen Ergebnissen führt denn das Ganze und wir haben jetzt hier jeder einen Trade dabei für unterschiedliche Team-Stages, in denen wir waren, also die haben wir alle selber mal gemacht und würde sagen, du kannst dir jetzt aussuchen, du startest mit einem, entweder wir starten mit den, also darauf aufbauend auf den Folgen der letzten Wochen, sind wir entweder im Rebuild, im Retooling oder als Contender unterwegs. Welchen Deal willst du zuerst vorstellen? Aus welchem Stadium, sag ich mal?
Ja, komm, dann mache ich als allererstes den Contender, ne? Dann machen wir es in der Reihenfolge der Folgen auch. Genau, ich habe am 23. Januar 2020, also vor anderthalb...
Oh, sehr gut, du hast hier noch das Datum dazu geschrieben.
Verdammt, genau, ist ja wichtig, ne? Also bei manchen Trades kann das auch wirklich ausschlaggebend sein, vor allen Dingen einen, der später noch kommt. Genau, da habe ich, das für ein Contender-Team, mit dem ich später dann auch den Titel geholt habe, ne? Das muss man ja auch mal erwähnen, dann... Genau, und da war es, habe ich weggetradet zu dem Zeitpunkt Michael Gallup, der da noch der Wide Receiver 2 bei den Cowboys war, Noah Fant und Miles Sanders. Miles Sanders, wie wir alle wissen, hatte vor der letzten Saison richtig krassen Bass. Dafür habe ich bekommen Alvin Kamara und David Njoku. Also ich habe richtig für Kamara bezahlt, ne? Also ich habe richtig junge Spieler.
Christian hochgetradet,
Das war halt, was wir halt sagen, den Deal habe ich auf dem Papier zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verloren. So.
Ja.
Aber ich habe halt an Kamara als Top 3 Running Back geglaubt, Ich, also ich, mein Roster war schon ziemlich stacked auch, ne? Und ja, wie gesagt, Kamara hat mir da letztlich auch den Titel gebracht, ne? Das muss man da auch mal sagen. Also ich sag mal, der Trade war halt, ja, League-winning, würde ich mal so behaupten. Dementsprechend, das war so ein Contender-Trade, wie gesagt, überbezahlt, aber für den richtigen Spieler. Und ja, dementsprechend alles richtig gemacht. Gut, David Njoku habe ich meinen Shot drauf genommen, wie in vielen Ligen, aber...
Er ist immer noch nicht weg. Er ist noch nicht weg.
Nein, nö, auf keinen Fall.
Dieses Jahr Breakout-Season.
Oft gerostert.
Absolut, ich auch. Und ich werde es nicht aufhören, an ihn zu glauben. Nee, sehr geiler Deal auf jeden Fall. Ich glaube, da sieht man auch, wann welche Spieler eben ein bisschen unterbewertet sind oder wo man mal zuschlagen kann. Ja, sehr schön. Lege ich meinen Contender-Deal hier nach. Das war jetzt ich bin mir nicht mehr ganz sicher, offen gestanden, könnte im März diesen Jahres, ich glaube ja, März dieses Jahres war das. Und da habe ich hatte recht viele Picks und habe die zu dem Zeitpunkt schon größtenteils in Win-Now-Assets umgewandelt. Gehe jetzt in die anstehende Saison in einer 1QB-Liga, als ich würde mich schon als Favoriten in der Liga, zumindest Mitfavoriten in der Liga sehen und habe abgegeben den 21-103, den 21-201 und einen 22-Second. Diese Spieler wurden Ja'Marr Chase und Elijah Moore. Den 22-Second weiß ich natürlich noch nicht. Und bekommen habe ich Miles Sanders und Clyde Edwards-Helaire. Ist eine Half-PPR-Liga. Also muss man dazu sagen, bis zu 5 Running Backs starten. Zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, drei Flex-Positionen. Ich gehe da ganz klar die Strategie, ich will so viele Starting Running Backs oder Top 24 Running Backs, wie ich nur irgendwie kriegen kann. Und habe zwar schon mit Ja'Marr Chase ein sehr wertvolles Asset abgegeben, aber am Ende gewinnen die Running Backs die Championship, da bin ich absolut überzeugt. Und je mehr ich da haben kann, die mir Top 24 oder sogar Top 12 Upside geben, umso zufriedener bin ich. Die beiden Running Backs haben sicher ihre Flaws oder sind im Moment nicht besonders hoch bewertet, aber ich glaube, dass man dann Mitte der Saison wieder merken wird, wie stark es ist, Running Backs starten zu können auf den Flex-Positionen statt so, ja, mittlere Wide Receiver 2s.
Ja, Running Backs sind auf jeden Fall als Contender alles, was du brauchst. Jo.
Genau, okay. Gut, dann gehen wir mal rüber zum Rebuild. Das war unsere zweite Folge. Wen hast du da im Angebot?
Ja, das ist ein bisschen höherer Deal und da muss ich auch ein bisschen was zu sagen. Also der Deal ist vom 8. März 2020 und ich habe das Team übernommen und ja, ich sag mal, da habe ich dann mit meine besten Assets verkauft, die zu dem Zeitpunkt auch extrem viel wert war. Also ich lese zuerst mal vor, was ich verkauft habe. Ich habe Carson Wentz, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, der war im März 08 in Superflex ADP von My Fantasy League Nummer 20 im ADP. Dann habe ich verkauft Juju Smith-Schuster, der war ADP-wise Nummer 18 im ADP. Und Philip Lindsay, aber der war gut, da war Melvin Gordon schon da, da war er irgendwie ADP um 100 rum. Also, naja, war jetzt nicht kein wertvolles Asset in dem Sinne, aber wie gesagt, Carson Wentz und Juju Smith-Schuster waren halt da beides Top 20 Assets.
Krass, ja.
So, und wie gesagt, war halt ein totaler Rebuild.
Kaum mehr glauben.
Bitte?
Man will es kaum mehr glauben oder kann sich gar nicht dran erinnern.
Genau. So, dann habe ich dafür bekommen AJ Brown, der war zu dem Zeitpunkt ADP-wise die 34. Durchaus schon relativ hoch bewertet, aber man hatte immer noch Zweifel, ob er so effizient sein kann. Also mehr als eine Saison. Genau, dann habe ich Hakeem Butler, gut, der spielt keine Rolle mehr. Irv Smith Jr., der jetzt, das ist also Tight End Premium 1,75, also durchaus auch ein relativ wertvoller Spieler. Und dann habe ich bekommen zwei First-Round-Picks, also 2020, 2021, zwei Second-Round-Picks 2020 und 21 und ein Third-Round-Pick 2021. Also insgesamt dann halt 5 Picks.
Ja.
Und die Picks, ich habe, also das heißt, auseinander zu pflücken war dann, ich habe die auch noch hochgetradet und bla bla bla. Jedenfalls wurden ja daraus unter anderem Joe Burrow und Mac Jones. Das heißt also, plus noch mehr, ne? Also, genau, also das heißt, ich habe dann für Carson Wentz und Juju und Philip Lindsay unter anderem AJ Brown, Joe Burrow, Mac Jones, Irv Smith und noch einige weitere bekommen.
Ja, ja, ja.
Also im Endeffekt genau das, was wir vorhin am Anfang gesagt haben, Spieler an ihrem Value Peak zu verkaufen und Spieler zu holen, wie damals ein AJ Brown. Gut, der hat jetzt an Value eingebüßt, aber auch die anderen, ne, also da durchaus wirklich einen großen Gewinn gemacht aus der ganzen Geschichte.
Ja, ja, das ist natürlich, also wirklich, das ist krass. Da muss man schon sagen, da wird er sich hinterher gut in den Hintern gebissen haben. denn natürlich ist natürlich auch bitter. Das muss man natürlich sagen, dass wer hätte zu dem Zeitpunkt, und das ist auch, das werde ich auch gleich mit meinem Rebuild-Trade, werde ich auch dazu kommen. Man hat manchmal auch ein bisschen Glück mit der Player Evaluation.
Ja,
du warst ja selber nicht out bei Juju und Wentz jetzt brutal.
Nein,
war jetzt nicht so, dass du sagst, es war ein Scheißspieler.
Also ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich Juju und AJ Brown relativ ähnlich gesehen. Und er war halt absoluter Steelers oder ist absoluter Steelers-Fan und hat halt gesagt, wir tauschen noch AJ Brown gegen Juju, sonst mache ich den Deal nicht. Und habe ich gesagt, ja, okay, ne, hat mich nicht gestört, weil ich dachte, gut, scheißegal, ne? Und jetzt das witzige Fun Fact zu der Geschichte, er ist eher Contender, war halt Quarterback needy, es ist eine 14-Team Superflex, also Carson Wentz hatte richtig Value da. Und jetzt steht er halt schon wieder mehr oder weniger ohne Quarterback da und ich habe in der Liga jetzt unter anderem durch diese Deals 6 Quarterbacks in der 14er Superflex-Liga und jetzt habe ich ihm natürlich einen Quarterback angeboten. Ich dachte, naja, vielleicht, dann war er so begeistert davon, dass er diesen Wentz-Deal gemacht hat, dass er jetzt erstmal nicht traden wollte.
Deals Das ist manchmal bitter.
Wirklich.
Und
Der Deal war für ihn damals halt wirklich, also klar, natürlich waren das schon ein bisschen an Assets, aber ja, für einen Top 20 Quarterback.
das ist hart. Ja, so manchmal bist du halt der Hund und manchmal bist du der Baum.
Ja.
Da waren jetzt bei euch die Rollen klar verteilt. So ist es halt. Aber gut, ja, passiert. Hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ne? Man weiß es nie. Gehört dazu. Dann komme ich mal zu meinem Deal. Ich habe jetzt auch noch kurz die ADPs aus dem, das war nach Woche 1 2020. Da habe ich mal die ADPs aus dem September bei DLF geguckt. Auch Superflex-Liga, Half-PPR. Die Spieler, die wir hier getradet haben, ich habe abgegeben, Jimmy Garoppolo und Jermichael Hasty. Also zu Jermichael Hasty habe ich jetzt keinen ADP tatsächlich, aber Jimmy Garoppolo war die 64. In der Liga hatte ich eigentlich ja nur ein sehr junges Roster, wollte von Anfang an nach dem Startup in den Rebuild gehen. Ich hatte aber relativ viele Quarterbacks gedraftet und dadurch eine kleine Marktverknappung erreicht. Und der Kollege war sah nach Contender aus Anfang des Jahres. Zwar ein bisschen dünnes Roster, aber eigentlich ganz gut besetzt. Hatte dann am Ende echt massives Verletzungspech und richtig reingeschissen. Aber das weißt du halt auch nicht immer. Und für Jimmy Garoppolo habe ich die 102 und 146 nach ADP bekommen. Da würde ich mal sagen, in der Regel sagst du da auch verlorener Deal auf dem Papier. Aber das waren Justin Jefferson und James Robinson. Und Justin Jefferson, da nochmal einfach in Erinnerung rufen, der hat sich im Training Camp nicht gegen Olabisi Johnson durchsetzen können und stand halt nur in ungefähr 60% der Snaps auf dem Feld in der ersten Woche, hatte richtig schlechten Buzz, so aus eben von den Beatwritern und ist erst in Woche 3 explodiert plötzlich. Da war ein riesen Buy-Fenster offen Anfang des Jahres und ich dachte mir, Mai, ich hatte 5 oder 6 Quarterbacks. Wenn Jimmy, ich dachte mir noch, der macht mir meinen Pick kaputt, so als Quarterback, ein Quarterback 2 in San Francisco, wollte den loswerden und dachte mir, Mai, ich nehme den Jot auf Jefferson. James Robinson war gerade Leadback in Jacksonville geworden, hat aber auch im ersten Spiel richtig reingeschissen, also war auch kein besonderes Spiel, irgendwie 10 PPR-Punkte gemacht, glaube ich. da hat auch keiner dran geglaubt, dass das irgendwas ist. Und ja, dann kannst du dir vorstellen, wie der Deal 4 Wochen später aussah. Da dann hat sich Garoppolo in Woche 2 bei den Jets verletzt. Justin Jefferson ist eskaliert ab Woche 3 und James Robinson auch ab Woche 2. Also das ist schon hammerhart. Und auf einmal, also den Value Boost kannst du, den kann, glaube ich, jedes Team ganz gut vertragen.
Ja, da bedankst dich. als anderes Team.
Ja, brutal.
Das ist ja, und aber das auch nochmal, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Erinnerung einfach für alle Dynasty-Manager, was Rookies betrifft. Ja, also
ja.
Ich muss ehrlich zugeben, manchmal, ich bin dann auch so, also ne, wir hatten es über Jonathan Taylor ja auch schon mal, ich glaube, man sollte lieber eine Woche zu viel als eine zu wenig warten, was so Rookie-Trades angeht.
Ja, die Angst war natürlich da. Hey, ich habe, und das war halt bei dem Kollegen jetzt zum Beispiel auch so, Justin Jefferson, das sieht echt nicht gut aus und du hast ihn irgendwie Runde 7, 8 irgendwie gedraftet oder so in den Startup-Drafts. Keine Ahnung, wenn der jetzt komplett rein scheißt und gar nichts bringt in der NFL, dann kam ja dieses ganze Ding, war halt bei LSU nur aus dem Slot und so, geht nicht auf NFL-Niveau. Ja, mein Gott, dann hast du halt ein bisschen was verloren, aber zu früh bei den Rookies aufgeben, das tut echt weh. Da kannst du sehr, sehr viel Value verlieren einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Darf man nicht zu eng sehen dann immer, wenn es schlecht losgeht. Aber genau das dazu, also eigentlich, ja, einfach den Shot auf mehr Assets gewagt, hat halt super funktioniert, gab es genug Deals auch, die in die andere Richtung liefen, bei denen das dann nicht funktioniert hat, aber so ist es manchmal. Kommen wir zum letzten, zum Retooling. Was hast du denn einen beispielhaften Trade fürs Retooling, ja, für uns?
Ja, der ist tatsächlich von vor 3 Tagen.
Ja, okay.
Genau. Ich habe in der Liga, also der Startup-Draft war irgendwie ganz Anfang des Jahres. Die Liga heißt auch Ungeduldige Dynasty. Grüße an die Jungs da. Ja. Genau, also die war relativ früh. Und da bin ich einfach mal Quarterback-heavy gegangen. Problem ist, da ist jetzt einiges nicht so gut für mich gelaufen. Also unter anderem hatte ich da Melvin Gordon. Da habe ich Deshaun Watson. Ferkser, glaube ich, auch. Also so richtig, ich habe die volle Breitseite bekommen. Das heißt, und weil ich eben Quarterback-Heavy gegangen bin und jetzt, wie gesagt, da auch einige von den Startern wie ein Watson oder sowas aktuell nicht tradable sind, ist es halt super schwer, da irgendwie was Vernünftiges aus dem Team jetzt zu machen. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, das jetzt ein Jahr aufzuschieben, zu gucken, dass ich dann nächstes Jahr angreifen kann, weil ich schon einiges an Qualität habe, aber das reicht eben für dieses Jahr nicht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einmal Melvin Gordon und Cortland Sutton abzugeben an ein Contender-Team, ne, wo Melvin Gordon aktuell noch Wert haben wird. Und auch Cortland Sutton, wo ich im Moment nicht mehr so davon von der Offense in Denver überzeugt bin, eben mit Bridgewater oder Locke, glaube ich nicht, dass das und den vielen Waffen, dass das dann so eine super Saison wird. Dementsprechend habe ich die beiden abgegeben und habe dafür bekommen Robbie Anderson und ein 23 First.
Mhm. Ja.
Genau. Und im Endeffekt, gut, Robbie Anderson habe ich da noch mit rausgehandelt. Der wird wahrscheinlich auch die Offseason nicht überstehen in meinem Team. Den werde ich also noch weiter traden. Und dann habe ich noch den 23 First, der mir da wichtig war, um dann im 2-Jahres-Fenster angreifen zu können. Genau.
Ja. Ja, gerade 23er First, wir haben oft genug gesagt, wir sind ja, tauchen ein bisschen in das Devi-Game ein. Die Draft-Klasse sieht echt gut aus aktuell. Es werden sehr viele Running Backs da sein. Und wenn man die Zeit hat, der Pick an sich, selbst wenn du am Ende den gar nicht nimmst, der wird an Value zulegen. Melvin Gordon wird das von jetzt an sicher nicht. Cortland Sutton vielleicht ein bisschen, ja. Aber ist auch nicht, sieht auch nicht so geil aus, eben wie du sagst, in Denver. Von dem her ist das auch nicht sicher. Versteht den Deal, macht für euch beide irgendwo Sinn und könnte jeder davon profitieren. Muss halt der Kollege auch jetzt ein bisschen weiterkommen und was reißen in diesem Jahr. Gut, dann habe ich noch zum Abschluss einen Deal im Retooling. War eine Liga, ja, ich glaube, ich hatte es schon mal angesprochen, Saquon Barkley und Christian McCaffrey ins Jahr gestartet. Voll auf die Schnauze geflogen damit. War nach irgendwie Woche 7, glaube ich, oder Woche 8, ja, nach Woche 7 war ich, glaube ich, 1-6. Irgendwann war dann so dieses Damoklesschwert über mir. Christian McCaffrey kommt zurück. Er wird wieder fit sein. Dann war ich in dem Stadium zu sagen, okay, für die Playoffs wird es nicht mehr reichen. Ich muss jetzt die Notbremse ziehen. Jetzt, ich will, dass ich einen möglichst frühen Pick jetzt raushol und nicht noch mit Christian McCaffrey zurück. Dann auf einmal sah, dann hatte ich noch eben mit Jonathan Taylor so einen Rookie Running Back, der dann explodieren kann in der zweiten Saisonhälfte. Wenn ich jetzt halt auf einmal viele Spiele gewinne, dann laufe ich irgendwie bei 6, 7 raus, 5, 8 raus und habe irgendwie nur den Pick vielleicht Nummer 6 statt den First oder Second Overall. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Christian McCaffrey wegzutraden, habe noch ein bisschen Veterans dazu gepackt, also Golden Tate, Tyler Higbee, Traquan Smith und Allen Lazard. Einfach nur Shots für denjenigen, um vielleicht mal über eine Bye Week zu kommen. Und erhalten habe ich dafür Brandon Ayuk, dann den 21 First, desjenigen, den 21 Second und noch den 22 First und 22 Second. Also einfach First und Second Rounder der anstehenden Jahre und Brandon Ayuk. Gepickt habe ich jetzt mit dem 21 First Javonte Williams an 109 und an 209 ist mir noch Trey Sermon in die Hände gefallen. Das heißt, das war natürlich glücklich. Also gerade Trey Sermon war schon glücklich, dass der da noch da war, keine Frage. Aber gut, selbst wenn da, wenn ich damit, keine Ahnung, Nico Collins oder Amon-Ra St. Brown rausgegangen bin, wäre, dann wäre ich auch noch zufrieden gewesen mit dem Deal. Ich habe es nämlich geschafft, am Ende eben den 102 abzusichern als eigenen Rookie-Pick. Und einfach um das einzuordnen, dann habe ich halt da Trey Lance picken können, anstatt dann vielleicht an 106. Da ging bei uns jetzt Ja'Marr Chase, anstatt den im Team zu haben. Und einfach um das zu verdeutlichen, was das nochmal für ein Value-Gewinn für mich war, das rechne ich halt in diesen ganzen Deal mit rein, denn man muss natürlich schon sagen, ist von der Liga her, vom Setup, ist eine kurze, sind wenig Starter, sind nur, ich glaube, 8 Starter, die wir da aufstellen. Und dann ist es schon wichtig, natürlich das Top-End-Talent zu haben. Und dann einen Christian McCaffrey abzugeben, ist nicht einfach. Und da muss dann schon ein gutes Paket dabei rumkommen. Und ich bin jetzt am Ende zufrieden damit. Brandon Ayuk hat dann auch weiter ganz gut geliefert. Ist was wert. Javonte Williams und Trey Sermon nochmal gute Running Backs. Noch einen First Rounder dazugeholt. Das passt. So als Beispiel, was man aus dem Christian McCaffrey dann noch machen kann.
Jo, das
Genau.
hat geholfen.
Ja, absolut, ja. Genau, okay. Das dann so einfach nur zur Anregung, wie man so Deals dann machen kann oder was dabei rauskommt, was man versuchen kann. Das war's mit dem Trading. Ich habe es vorhin angekündigt. Lass uns noch ganz kurz zu den News kommen,
Ja.
die heute kamen. Der Gus-Bus bleibt in Baltimore. Gus Edwards hat unterschrieben für 2 weitere Jahre. Also ist er bis Ende 2000, der Saison 2023 in Baltimore. Ja, ne? Vorher der Spieler, den du angesprochen hast, ist natürlich J.K. Dobbins. Sehr limitiertes Ceiling bei ihm sowieso schon gewesen durch fehlendes Receiving Game. Jetzt auch noch dieser Gus-Bus, der weiterhin in diesem Backfield mit rumschwimmt. Die haben echt, das ist echt kein billiger Vertrag, finde ich, für so einen ja, Running Back mit 5 Millionen pro Jahr.
Nö.
Also muss man auf jeden Fall respektieren. Was sagst du dazu oder wie ist deine Einschätzung?
Ja, also dass die Ravens Gus Edwards als Teil ihres Backfields sehen, ist, glaube ich, keine große Überraschung mehr.
Ja.
Genau, hat vorher schon genervt für alle Dolphins-Owner. Und das ist jetzt, glaube ich, nochmal so ein kleiner, ja, kleiner Handkartenschlag in den Nacken für alle Dolphins-Owner. Ja, es ist halt einfach bitter, ne? Das Ceiling ist halt ultimativ begrenzt. Ich sag mal jetzt, solange es noch geht, vielleicht in der Offseason, würde ich halt überlegen, Dobbins zu verkaufen, ne? Natürlich nicht unter Preis. Dobbins hat seinen Wert. Wir haben vorhin über Henry gesprochen, oder wir haben über Henry gesprochen, der ja trotzdem Top 5 Running Back ist, aber er braucht halt massiv mehr Volume als jeder andere. Und das ist halt die große Frage, ob Dobbins das jemals haben kann. Dafür muss schon Edwards ausfallen. Und ja, aber auch andersrum, Gus Edwards möchte ich schon haben. Ne? Als ja. Also ich möchte lieber unter Berücksichtigung der Kosten, immer ganz wichtig, lieber Gus Edwards haben als J.K. Dobbins.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, es ist der Hand ganz Schlag in den Nacken. Genauso fühle ich mich. Ich habe J.K. Dobbins in sehr vielen Ligen, weil ich ihn an sich schon sehr, sehr gern mag als Spieler. Und ich finde natürlich auch, es ist an sich ist die Baltimore Offense für einen Running Back cool. Deswegen habe ich ihn letztes Jahr sehr viel gedraftet. Und ja, jetzt rächt sich das aber tatsächlich. Also wir haben schon darüber gesprochen, Lamar Jackson ja, limitiert einfach das Ceiling aller anderen Spieler in der Offense, außer sein eigenes. Und J.K. Dobbins ist da massiv betroffen. Und um da zu liefern, du hast es gesagt, Derrick Henry ist ein effizienter Running Back. Da ein bisschen, da hilft es ja auch nichts, nochmal ein halbes Yard pro Carry mehr zu laufen. Derrick Henry ist so stark, weil er irgendwie 310 bis 350 Carries wahrscheinlich wieder bekommen wird und letztes Jahr sogar noch mehr hatte. Das ist einfach nichts, was J.K. Dobbins bekommt. Keine Chance. Also sehe ich in keiner Welt. Da muss wirklich Gus Edwards sofort ausfallen und selbst dann glaube ich einfach nicht, dass die in Baltimore die, wie soll ich sagen, die, die Einstellung dazu so haben, dass die wollen einfach gar keinen Workhorse. Die sehen da gar keinen Vorteil darin. Und was soll J.K. Dobbins dann langfristig liefern? Es ist sehr schwer. Was ist denn deiner Meinung nach so sein Outcome für nächstes Jahr? Was erwartest du von ihm? Also sag ich mal, siehst du, Top 5 Running Back haben wir jetzt verstanden, das wirst du nicht in ihm sehen, aber wo würdest du ihn denn in Redraft so ungefähr einordnen?
High-End 2, boah, mit 2, also ich muss ja. mal gerade, ich muss mal auch gerade so gucken. Ja, also wahrscheinlich irgendwo in der Range, ne? Also wenn man jetzt mal guckt, welche Running Back es ist, ja, da noch so in der Range gibt, also so, wir können mal,
wir können ja einfach mal gucken, quasi PPR-Liga, Running Backs, Points per Game und dann mal, ja, Antonio Williams, der hier in Sleeper immer auf 4 rumlungert, weil er einfach ein Spiel gemacht hat, oder 2, ich weiß es nicht, aber irgendwo einmal ausgerastet ist, ja. Der nervt, ja. Aber ansonsten, wenn man die ganzen Spieler durchgeht, wo war J.K. Dobbins letztes Jahr? Und ich muss hier schon eine ganz, also ehrlich gesagt, wenn ich hier ziemlich weit runter scrollen, war er Running Back 33 mit 11,1 Punkten. Klar, man muss dazu sagen, das ist natürlich massiv davon ja, beeinflusst, dass er sehr, sehr schlecht gestartet ist. Da hat er sich ja gar nicht durchsetzen können am Anfang. Und es ist die zweite Saisonhälfte, war definitiv besser, wie man es auch von einem Rookie Running Back irgendwo erwarten würde. Aber selbst ja. da, die mal nach der Bye Week, da hat er dann wirklich mehr Workload bekommen. Aber jetzt hat die Rush Attempts, die er dann gekriegt hat, 15, 12, 5, 15, 11, 13, 14, 11, 13. Ja. Was ist denn das? Der einzige Grund, warum er dann solide produziert hat, war, weil er jedes Spiel einen Touchdown hatte. Irgendwo. Da ab Woche 11. Aber ansonsten war das gar nichts.
Also ich muss, wenn ich jetzt gerade gucke, dann könnte man auf jeden Fall einen Case dafür machen, ihn auf Running Back 20 zu stellen. Also, ja, wir können mal durchgehen. CMC, Devin Cook, Henry, Barkley, Chubb, Taylor, Kamara, Zeke, Jones. Würde ich sagen, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Die sind also ohne Verletzung immer vor ihm.
Ja.
Akers, Mixon, Gibson, Eckler, was sagst du dazu?
Ja. Würde ich auch alle vor ihm erwarten.
Und jetzt wird es dann halt, ja, Najee Harris, CEH, Miles Sanders, Carson, David Montgomery. Die, also ich sag mal, in diesem Tier würde ich ihn irgendwo einordnen, wobei wir da mit Najee Harris, Clyde Edwards-Helaire, Miles Sanders und Chris Carson auch Backs haben, die den Ball fangen, ne? Und auch eine höhere Workload zum Teil sehen. Also da kann man schon für alle einen Case machen. Dann kommt so David Montgomery, die Range. Und das wäre so eher mein Also so
ja,
Montgomery
Josh
Jacobs.
Dann, okay, der,
ja.
Da sollte er wirklich drüber sein, weil
ja.
Der fängt auch den Ball nicht und so. Aber ja, genau. Also in dieser Range ist man halt drin. Ne? Das ist
ja.
Und das ist schon frustrierend. Also für das, was man dafür ihn bezahlen muss im Moment, ist das
ja.
Kein guter Outcome.
Ja gut, am Ende des Jahres wird er halt irgendwo dann in der Range irgendwo zwischen 10 und 15 stehen, wenn er gesund geblieben ist. Wenn man dann die Total,
ja.
Total Stats anguckt,
ja,
natürlich,
genau.
Das verfälscht ja. Das immer das Bild so ein bisschen, das klar. Aber genau, also irgendwo in der Range wird er landen und also da bin ich schon out, also weiß ich nicht.
Ja. Ja, würde ich in Redraft wirklich überhaupt nicht anfassen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er da overdrafted sein
ja.
wird. Und ja, in Dynasty, man kann aktuell jetzt einfach mal probieren, ihn zu airtraden, wenn man ihn sehr günstig bekommt, weil er natürlich trotzdem ein sehr junger Running Back ist, das ist immer interessant. Aber ja, also auf gar keinen Fall bei dem, ich habe ihn jetzt oft genug in der zweiten Runde gesehen, Ende zweite Runde zwar, aber da würde ich ihn in einem Startup never picken.
Nee, ich auch nicht. Also Dobbins ist für mich auch eher, da bin ich eher zurückhaltend.
Ja, sehr schade auf jeden Fall, sehr, sehr
ja.
schade. Ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass er wirklich Workhorse irgendwie wird. Das war aber sicher eine irrationale, muss man ganz klar sagen, eine irrationale Erwartung oder Hoffnung. Das war einfach nur, man will es sehen, aber es ist unrealistisch bei diesem Regime.
Ja. Schön wäre, also ich sag mal so, Workhorse hin und her, aber wenn sie jetzt als Beispiel Gus nicht gehalten hätten und hätten dann nur Justice Hill und was weiß ich nicht, noch irgendeinen undrafted Free Agent Rookie gehabt oder sowas, dann hätte man auf jeden Fall einen Case dafür machen können, dass er irgendwo 280 Attempts oder sowas bekommt und dann nochmal ein paar Catches, dann wäre auch in Richtung 300 Touches gewesen. Das in der Baltimore Offense, dann hätte man ihn schon hochstufen können. Also das Outcome war ja auch da, aber die Verlängerung von Gus war halt, oder ist jetzt halt eigentlich eine Katastrophe.
Ja, man muss halt einfach sagen, dass das aber trotzdem eine, es war eine Hoffnung, dass das genau so kommt und das war auch sowas, wo ich ihn schon, ich habe ihn so bewertet, dass das auf jeden Fall so eintritt irgendwo. Ich habe ihn nicht so bewertet, dass das ein kleiner Teil seiner Projection ist und wahrscheinlicher ist es, dass er eben da nicht hinkommt, weil sie Gas einfach halten werden und das hätte ich eigentlich tun sollen. Das war schon ein bisschen, das war halt irrational, weil ich den Spieler sehr, sehr gern mag und eigentlich gedacht habe, man sieht doch, dass er wirklich der beste Running Back auch da ist in dem Backfield und dass er viel Workload sehen muss eigentlich, aber ja, so funktioniert das nicht und deswegen muss ich mir schon selber an die eigene Nase packen. Du hast ihn noch gut verkauft. Vor einer Woche oder so ungefähr, hätte ich auch tun sollen.
Tatsächlich, ich kann es jetzt da sagen, ich habe jetzt mittlerweile 0 Dobbins-Shares, aber der Markt zuletzt war richtig scheiße. Also ich habe, glaube ich, ich hätte über die Saison bestimmt für ihn 15 Möglichkeiten, ihn zu verkaufen oder sowas. Also die Anfragen waren durchaus da, wo ich mich immer geweigert habe, weil ich auch dachte, okay, ne, wenn, dann wird's geil. Aber, und dann irgendwann habe ich dann gesehen, okay, Gas, also dass Gas ein Jahr bleibt, war ja, stand ja schon fest, glaube ich. Dieses Tender hatte er schon. Dann,
So ist es jetzt.
Ja.
Tja, schade drum. An der Stelle bleibt uns eigentlich nur noch Werbung für uns zu machen. Wie ihr seht, auch ich lerne fleißig dazu bei dem Ganzen. Wenn ihr live dabei sein wollt, schaut zu auf Twitter. Und jetzt übergebe ich an dich. Das ist dein Job.
Ja, genau. Also Werbung an der Stelle für uns. ihr könnt uns folgen @DynastyFlow auf Twitter. Flo dabei immer mit PH, ganz wichtig. Dann könnt ihr Flo folgen unter @49erFlo, aber nur mit F, auch wichtig.
Yes.
Und mir könnt ihr folgen unter @Phil81190 mit PH. Ne? Also ihr kennt ein Muster. Genau, also ihr könnt es da folgen. Dann an der Stelle ist auch nochmal Werbung zu machen, vielleicht für die Fantasy Football Partnerbörse. Das ist jetzt, ist ein Projekt von mir, mache ich jetzt einfach mal an der Stelle. Da haben wir mittlerweile 100, 191 Fantasy-Football-Verrückte, die immer neue Ligen suchen oder öffnen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, auch Regionalligen. Ja, da gibt es eigentlich aus allen Teilen Deutschlands, Österreich und der Schweiz Ligen. Genau, dann könnt ihr uns auch gerne eine Review bei Apple schreiben. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Und ja, ich glaube, finanziell unterstützen könnt ihr uns auch, ne? An der Stelle schon mal.
Völlig richtig.
Wir haben da jetzt schon auch eine Unterstützung erhalten, ne? Dafür kannst du ja vielleicht nochmal.
Absolut. Ihr geht einfach in die Show Notes, glaube ich, heißt das, bei Podcasts, die ich geschrieben habe. Da gibt es einen PayPal-Link, paypal.me/dynastyflow. Da könnt ihr gerne was dalassen, damit wir ein bisschen unsere Unkosten decken können. Einmal schön investiert, wir beiden in Minuten, in Equipment. Du willst ja nur saufen. Ja, natürlich. Ist doch klar. als würde ich die Kosten dafür decken. Ne? Ist klar. Aber ja, die nächste Bierbestellung, die muss auch irgendwie finanziert werden. Das ist klar.
Genau. Spendet für Flo's Bierkeller.
Jawohl, richtig. Wir machen jetzt das Lounge-Möbel für den Garten.
Ja, seht ihr. Kommt sozialen Projekten zugute.
Ja, richtig, genau. Also, man hier quasi so ein Jugendraum oder so. Irgendwie so muss man das framen.
Ja.
Genau. Nee, daher, ja, tatsächlich, wer das ganze Projekt hier am Laufen halten will, schickt uns einfach ein paar Euros vorbei, ladet uns auf einen Kaffee, auf ein Bier, what auch immer, wie ihr das für euch rechtfertigen wollt, ein. Und da freuen wir uns natürlich riesig drüber.
Ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie cool. Also an der Stelle auch nochmal danke irgendwie für den Support, die ganzen Downloads, Streams etc., Abonnenten, also schon echt Wahnsinn, mega cool, wie das jetzt in den paar Monaten schon gewachsen ist und ja, auch Shoutouts bei Twitter und was wir nicht alles bekommen haben, massenhaft positives Feedback, also das ist schon echt überragend, das macht Spaß
ja,
und
ist da, ja cool.
Wie ich sag mal, wir stecken hier auch eine Menge Herzblut rein, würde ich sagen, und ich sag mal, wir haben auch richtig Bock drauf, aber das ist natürlich dann doppelt so geil, wenn man dann auch noch positives Feedback bekommt.
Absolut. Ja, ich meine, wir probieren ja auch schon ein bisschen rum. Jetzt gab es wieder eine Sonderfolge diese Woche. Ein bisschen kürzere Folgen mal machen oder ein bisschen mehr Traffic. Du bist eh auf Twitter aktiv und schickst immer was raus. Und das ist natürlich, ja, am Ende einfach ein bisschen, wir probieren uns ja auch einfach aus und da ist immer cool, wenn man Feedback auch bekommt, was gut ankam. Wir gucken mal jetzt ein bisschen, wir fangen ja gerade erst mal an, irgendwie die Zahlen anzugucken, welche Folge ist gut geklickt worden, welche hat jetzt weniger gezogen, dann experimentieren wir mit den Veröffentlichungszeitpunkten hin und her. Also das macht natürlich auch einfach Spaß, aber umso mehr, wenn man das dann auch einfach, ja, auch in schriftlicher Form bekommt und je mehr Reichweite wir kreieren über eine positive Review oder so, dann, ja, bringt uns das natürlich nur weiter.
Ja, klar.
So ist es. So viel nochmal zur Werbung. Kleiner Werbeblock am Schluss. Und ja, dann darf ich mich jetzt verabschieden von dir. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche wieder.
So machen wir es.
In der neuen Folge. Alles klar. Gut, wunderbar. Hau rein.
Hau rein.
Halt die Ohren steif. Alles gut.
Ciao. We'll be right back.